Montagabend. Wenn Sie von der Politik heute schon genug haben, dann sind Sie bei uns richtig. Wir reden über Fußball. Schönen Abend und herzlich willkommen bei Talk und Tore. Ja, Salzburg ist wieder einmal österreichischer Fußballmeister. Bereits zum 6. Mal in Folge. Das steht schon seit ein paar Tagen fest. Und seit gestern ist auch hochoffiziell, der LASK ist Vizemeister hinter den Salzburgern. Und wir reden heute mit zwei Vertretern dieser beiden Clubs. Freue mich sehr, den Torhüter des Meisters bei uns begrüßen zu dürfen. Alex Walke, hallo.
Hallo.
Außerdem begrüße ich den Präsidenten des LASK, Sigmund Gruber.
Schönen Abend.
Guten Abend. Und bei uns unser Sky-Experte, Alfred Tatter.
Guten Abend.
Servus. Und Sie, liebe Zuschauer, können sich wie immer aktiv an unserer Sendung beteiligen. Stellen Sie Ihre Fragen, kommentieren Sie, diskutieren Sie einfach im Netz mit uns mit.
Ja, Herr Gruber, schön, dass Sie wieder mal bei uns sind. Ja. Der LASK hat heute für Schlagzeilen gesorgt. Am kommenden Donnerstag gibt es ein Testspiel gegen Arsenal in London. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, das war relativ kurzfristig. Der James Holland hatte, glaube ich, dort einen relativ guten Draht zu einem Clubverantwortlichen. Und der hat mit angefragt, also der James bei uns. Und ich habe gesagt, ja, wenn sich die Mannschaft mit wünscht, warum auch nicht. Und ja, ursprünglich hätte man geglaubt, vielleicht ist das ein bisschen ein Fake mit dabei. Das kennt man ja in der letzten Zeit auch, das eine oder andere Mal. Aber es hat sich wirklich herausgestellt, dass Arsenal gegen uns spielen will. Und ja, dann schauen wir am Donnerstag dort kurz rüber auf den Trip.
Ja, also kein Leger gewesen. Allerdings ist es ja auch eine interessante Partie, denn Europa-League-Finale, Chelsea gegen Arsenal, möglicherweise mit Folgen für den LASK. Also den einen oder anderen könnte man vielleicht abmontieren dann am Donnerstag fürs Finale.
Ich glaube, das machen die Spieler natürlich nicht, sondern sie haben dort die Vorfreude. Aber ich glaube nicht, dass Arsenal wirklich bewusst ist, dass wir die WM nachrücken.
Das könnte ein Problem sein. Alex Walke, Gratulation einmal zum Double, zu zwei Titeln, zum Meistertitel, zum Cup-Titel. Wird schon Fahrt? Nein. Gewinnen wird nie Fahrt.
Auf gar keinen Fall, überhaupt nicht. Darum geht es ja das ganze Jahr. Und wir sind einfach nur happy, dass wir es geschafft haben.
Ja. War der LASK der einzige wirkliche Konkurrent heuer in der Bundesliga?
Na, zum Ende hin denke ich schon, und besonders nach der Punkteteilung dann. Ist ja nochmal richtig spannend geworden. Aber im Endeffekt haben wir uns durchgesetzt.
Ja. Und am Ende ist eben Salzburg wieder mal Meister geworden. Alfred, Salzburg und der LASK, die beiden besten österreichischen Clubs heuer in der Tipico Bundesliga. Warum ist der LASK am nahesten dran an den Salzburgern?
Ja, zunächst einmal, die beste Mannschaft ist Salzburg. Das ist ohne Zweifel so. Aber der LASK hat sich im Windschatten der Salzburger auf ein Niveau gehievt, jetzt in der vierjährigen Ära von Oliver Glasner, das aller Ehren wert ist. Also man hat aufgrund der Ligareform auch kurz hinriechen dürfen auf eine mögliche Sensation, dass man sich bis auf einen Punkt an die Salzburger heranschiebt. Im Heimspiel gegen Salzburg war das möglich. Da war der Punkteabstand nur mehr 4 Punkte. Und das zeigt schon die ganze Tragweite, welch großartige Saison der LASK spielt. Weil eins dürfen wir nicht vergessen, Salzburg hat eine Übertrüber-Saison gespielt. Also die haben ein Niveau erreicht, das eine österreichische Clubmannschaft in der Vergangenheit noch nie erreicht hat. Und trotzdem ist es dem LASK gelungen, aufgrund einer langfristig gut aufgebauten Arbeit fast in die Reichweite des regierenden Meisters zu kommen. Das zeigt schon allein, wie großartig in Linz gearbeitet wurde und wie großartig natürlich in Salzburg gearbeitet wurde. Diese beiden Teams sind der Aushängeschilder des österreichischen Fußballs. Und ich kann nur eines hoffen, dass die Linzer dann, wenn sie vielleicht in Q3 einsteigen, diese Hürde vielleicht schaffen und möglicherweise die Salzburger begleiten dürfen in die Champions League. Das wäre natürlich für uns alle und für den österreichischen Fußball ein großer Wurf.
Es waren so lange keine österreichischen Clubs dabei. Salzburg wartet so lange auf die Champions League. Dann können es gleich zwei sein, oder Alex? Wäre kein Problem für euch.
Überhaupt nicht. Und wie Alfred es gerade schon gesagt hat, also man muss dem LASK wirklich gratulieren zu dieser Saison. Und ich würde mich freuen, wenn sie es schaffen.
Schauen wir mal auf die Tabelle der Meistergruppe. So steht's. Eine Runde vor Ende der Saison. Salzburg also ganz klar auf Platz 1. Der LASK ganz klar auf Platz 2. Dahinter ist es noch spannend, was die Plätze 3, 4 und 5 betrifft. Sigmund Gruber, welchen Stellenwert hat dieser zweite Platz für den LASK, der ja noch nicht so lang in die oberste Spielklasse zurückgekehrt ist?
Ja, nach dem Meistertitel ist es unser bestes Resultat nach 54 Jahren. Man darf nicht vergessen, wo der LASK mit herkommt. Es ist am 9. Mai, wie es gewesen ist, und da war es schon aufgrund der Tordifferenz eigentlich nicht mehr möglich, dass wir vom zweiten Platz verschoben werden haben können. Aber da haben wir vor 4 Jahren, sage ich jetzt einmal, oder knapp 5 Jahren eigentlich nur gegen Kapfenberg, gegen die zweite mitgespielt, und das nicht im Franz-Fekete-Stadion, sondern auf den Amateurplatz und
Regionalliga Mitte damals.
Regionalliga Mitte, und wir waren 1-0 hinten, ich glaube bis zur 60. oder 65. Minute, und der Radovan Vujanovic hat dann nur 2-mal genetzt und das letzte Mal in der 88. Minute, dass wir 2-1 geschossen gehabt haben, und 5 Jahre später, eben am 9. Mai, haben wir dann de facto das realisiert gehabt gegen den WRC. Und ja, von daher ist es natürlich für uns, für das ganze Land, für ganz Oberösterreich, für den Verein, für die Fans ganz ein wichtiger Meilenstein, den wir dort gegangen sind.
Ja, und wir werden dann über die Entwicklung, die der LASK genommen hat und vielleicht noch nehmen wird, in diesem Jahr auch noch reden. Alex, Salzburg mit einer Rekordsaison, Alfred hat das eben angesprochen. Was macht diese Mannschaft, diese heurige Mannschaft von Red Bull Salzburg so besonders stark?
Ja, erstmal glaube ich, dass wir alle gut Fußball spielen können und das auch gemeinsam auf den Platz kriegen. Und ich glaube, das hat man in einigen Spielen oder in den meisten Spielen auch gesehen, dass es sehr gut funktioniert, dass wir ein sehr gutes Mannschaftsgefüge haben und dass wir hungrig sind und dass wir versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Und auch wenn wir mal hinten liegen, wenn ich mich erinnere an dem Spiel gegen Austria, wo wir 1-0 hinten waren und in den letzten 10 Minuten 2 Tore geschossen haben. Und dann,
ja, damit den Meistertitel fixiert.
Genau, und sowas zeichnet uns aus, und ich bin absolut happy, dass ich in der Mannschaft sein darf.
Ja. Ist das Klima auch so gut innerhalb der Mannschaft, wie man es von außen wahrnimmt? Man hat den Eindruck, das ist eine verschworene Einheit, auch wenn der Konkurrenzkampf mit Sicherheit enorm ist, oder?
Ja, naja, sicher. Es gibt immer unzufriedene Spieler. Jeder möchte spielen, ist ja gar keine Frage. Aber wir sind schon eine sehr besondere Mannschaft, muss man wirklich so sagen. Und ich glaube, jeder gönnt auch dem anderen seine Einsatzzeiten und seine Spiele. Und das ist schon was Besonderes, was nicht alltäglich ist.
Ich möchte trotzdem hier kurz einhaken, weil ich war damals in Salzburg bei diesem Spiel. Champions League Qualifikation
gegen Roter Stern,
als man 2-0 führte und dann das noch mit einem 2-2 aus der Hand gegeben hat. Und damals, neben Trainer Rose, habe ich gedacht, für mich, das könnte eine schwierige Saison werden für Salzburg. Wenn man so knapp vor dem großen Ziel ist und dann aus dem Nichts heraus verliert man das dann, dann muss etwas passieren in der Mannschaft, da muss es einen Knacks geben. Und das Gegenteil ist geschehen. Deshalb meine Frage an dich, Alex. Ihr habt ja das ja alles selber erlebt. Was ist geschehen, dass man trotzdem, trotz dieses kapitalen Misserfolgs, und das war es auch, wenn man schon die Taube in der Hand hat und am Ende ist es der Spatz, dass man dann trotzdem so eine fulminante Saison spielen kann? Was ist da im Team geschehen oder wie hat der Trainer das überhaupt gemanagt? Weil das ist wirklich für mich einzigartig und ist in der Saison ziemlich untergegangen, dass man mit so einem negativen Erlebnis trotzdem so eine Saison spielen kann?
Also erstmal muss man sagen, es gab ja schon ein paar Spieler, die auch schon mal vorher die Saison so ein Erlebnis hatten. Ich glaube, wir haben das ganz gut aufgearbeitet. Die Enttäuschung war natürlich die ersten Tage nach dem Spiel auf jeden Fall da gewesen. Aber es hilft nichts. Du musst ja einfach weitermachen und du musst versuchen, das Beste aus der Saison rauszuholen. Und wir hätten uns jetzt auf dem Platz auch eingraben können, aber es hätte nichts geholfen, sondern es geht immer weiter, es geht immer weiter. Und ich glaube, dass wir das, oder dass der Trainer das sehr gut mit uns aufgearbeitet hat. Oder ich sag mal, das ganze Trainerteam mit uns sehr gut aufgearbeitet hat. Und wir eigentlich aus diesem Misserfolg fast gestärkt rausgegangen sind. Und dadurch ist es uns eigentlich gelungen, dann so eine Saison hinzulegen.
Hat das die Mannschaft noch enger zusammenstehen lassen?
Absolut.
Und möglicherweise ist es ja jetzt so, dass man erstmal so richtig entspannt in die kommende Saison gehen kann, weil man fix in der Gruppenphase ist. Ist das auch etwas, was Erleichterung bringt?
Ja, absolut. Also ich glaube, nicht nur für uns Spieler, sondern auch einfach für den ganzen Verein.
Für die Verantwortlichen auch?
Für alle. Und ich glaube, wir haben uns das jetzt auch irgendwie auf die Jahre hin verdient gehabt, dass wir es jetzt einmal schaffen, da reinzukommen. Und ja, wir sind extrem happy.
Ja, Sie sind jetzt auch schon relativ lang in Salzburg, 10 Jahre, mit einer ganz kurzen Unterbrechung. Und wer hätte das gedacht, als Alex Walke damals gekommen ist, dass er innerhalb weniger Jahre zu einer echten Führungsfigur, auch zu einer Integrationsfigur bei Red Bull Salzburg wird, Markus Klimmer?
Also wenn hier einer richtig Gas gibt,
Atze speziell, ja,
dann ist das ja wohl Alexander Atze Walke.
Wie viele Titel in Österreich hat er gesammelt, wissen Sie das?
Ja, mehr als ich.
Wahrscheinlich über 10.
15, schätze
ich. Ich sag mal 12.
Fast. 13 waren's. 7 Meistertitel, 6-mal ÖFB-Cupsieger, 156 Bundesligaspiele, 98 Bundesligasiege. Er kassiert nur 0,81 Tore pro Bundesligaspiel, Rekord unter allen Bundesliga-Torhütern mit mindestens 100 Ligaspielen.
Ja, ich habe mir vor allem am Anfang einige Sachen von ihm abgeschaut, habe versucht auch von ihm zu lernen.
Und auch wenn die Wachablöse voranschreitet, Alexander Walke braucht man eben.
Ja, ist extrem wichtig. Also erstens ist er ein guter Torhüter und zweitens ist er extrem wichtig für den Verein, für die Mannschaft, in der Kabine. Also er hat eine extrem große Position bei uns. Ja, und das Wichtigste ist ein guter Torhüter.
Walke und Salzburg, das passt. Und wie?
Hat dort auch richtig gute Kontakte. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal von der Unterwelt geredet. Ich glaube, das ist so der Verbindungsmann dorthin. Kennt alle Taxifahrer, kennt alle Kneipen. Hat, glaube ich, sogar eigene Getränke in diversen Läden. Also der geht richtig auf in Salzburg, der Arzt, ja.
Da stellt sich doch unweigerlich vor allem eine Frage.
Warum nehmen Sie denn nicht mit nach Mönchengladbach? Weil er nicht will. Ich habe ihn natürlich angesprochen, habe alles getan, aber er hat abgewunken. Konnte mit nichts, weder mit Taxiunternehmen, die ich ihm vorgestellt hätte, oder irgendwelche anderen Dinge. Es war keine Chance. Er hat von Anfang an gesagt, du kannst mir jetzt hier erzählen, was du willst, ich komme nicht mit.
Denn das hier ist sein Revier. Alexander Walke.
Ja, Alex, warum wollten Sie nicht mit Marco Rose mit nach Gladbach?
Das war nur ein Spaß, glaube ich. Ja.
Er wird jetzt auch sehr locker, oder, am Schluss, Marco Rose?
Ja, na ja, klar. Also, wir hatten jetzt so viel Druck gehabt in der Saison. Und wir sind natürlich alle auch erleichtert, dass wir... dass jetzt langsam dem Ende zugeht und man ein bisschen runterfahren kann.
Ja. Jetzt müssen wir noch aufklären, was Marco Rose unter Unterwelt versteht. Haben Sie eine Ahnung?
Keine Ahnung.
Ja. Sind Sie tatsächlich so zu Hause in der Lokalszene in Salzburg?
Nein, überhaupt nicht. Also, ich weiß nicht, was er damit meint. Ich habe für unseren Co-Trainer mal ein Taxi gerufen,
okay.
Damit er nach Hause kommt, aber ansonsten...
Ich habe, glaube ich, einen Lokalführer gekauft. Wie sieht es mit den Getränken aus, die nach innen benannt sein sollen?
Also bis jetzt habe ich noch nirgendwo eins getrunken, was meinen Namen trägt, okay. Muss ich eher sagen.
Nicht Walke on the Rocks oder
nein.
So? Oder?
Nein, nein.
Gibt es nicht?
Nicht, dass ich wüsste.
Okay. Streiten Sie immer alles ab?
Ja. Kann sein, ja.
Man merkt schon deutlich, ja, Alfred, der fühlt sich offensichtlich wohl in Salzburg und ist doch dort zu Hause.
Ja, also wenn man so eine Erfolgsstory hinter sich hat, dann glaube ich, hat man einen Platz gefunden, der einem gut tut, auch als Mensch. Und immerhin hat er auch eine Familie mit 3 Kindern und da ist für Unterwelten kein Platz. Da ist man auf der Oberwelt und da hat man ganz andere Gedanken, als auf einen Zierger zu gehen, wie man so schön sagt. Also nein, das Ganze ist eine runde Sache, ja, Salzburg und Walke. Aber, und das ist immer so bei so einer Liebschaft, es muss die Qualität da sein. Nur schön aussehen nutzt nichts. Man muss auch Leistung bringen.
Genau. Musstest du auch erfahren in deinem Leben?
Ich denke, der Herr Gruber Sigmund weiß auch, es gibt in diesem Geschäft Fußball zwar immer gute Beziehungen zu Spielern oder zu auch Trainern, aber letztlich zählt am Ende des Tages, auch so ein dummer Ausspruch am Ende des Tages, aber unterm Strich, der ist viel schöner, zählt, was herauskommt, was der Output ist an sportlicher Leistung und nur das zählt.
Bleiben wir noch kurz bei Ihnen persönlich, Alex. Warum fühlen Sie sich in Salzburg so besonders wohl, jetzt nicht nur beim Club, sondern überhaupt auch in der Stadt?
Bevor ich nach Österreich gekommen bin, bin ich ja viel rumgekommen. Mhm.
Freiburg.
Ja, Freiburg.
Rostock.
Wiesbaden. Mhm. So alle 3 Jahre einen neuen Verein und war nicht immer einfach. Und wie wir nach Salzburg gekommen sind, habe ich dann für mich mit meiner Familie zusammen, haben wir uns eigentlich relativ schnell festgelegt. Obwohl mein erstes Jahr nicht so gut war und nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe.
Sie sind ja dann noch kurz wieder weg.
Genau, war noch mal ausgeliehen nach Greuther Fürth für ein halbes Jahr. Wollte eigentlich auch dort bleiben. Hat sich dann aber aufgrund des Trainerwechsels in Salzburg nicht so ergeben, wie man das so wollte. Bin dann doch in Salzburg geblieben und im Nachhinein Gott sei Dank, muss ich wirklich sagen. Und ja, wir haben dann mit der Familie auch entschieden, dass das, man hat das Gefühl, dass in Salzburg die Welt noch in Ordnung ist. Und es ist einfach schön, dort zu wohnen, dort zu leben und mittlerweile einen großen Freundeskreis außerhalb des Fußballs. Und deswegen möchten wir da eigentlich nicht mehr weg.
Ja. Sie haben auch, so scheint es, ein sehr gutes Verhältnis mit Marco Rose. Liegt das auch daran, dass er nicht um so viel älter ist als Sie?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben ein ganz normales Verhältnis, wie das vom Spieler zum Trainer sein.
Er sagt wahrscheinlich Dinge über Sie, die er über jüngere Spieler nicht sagen wird, weil er ganz genau weiß, Sie können mit diesem Schmäh umgehen, ja. Auch wenn Sie Deutscher sind.
Nein, das stimmt schon. Wir haben wirklich ein gutes Verhältnis und er hat auch schon den ein oder anderen Spruch gebracht, was aber absolut okay ist.
Ja. Marco Rose irgendwie vergleichbar für Sie mit Oliver Glasner?
Ja, sie haben, glaube ich, eine ähnliche Spielphilosophie, definitiv. Aber ich glaube, sie sind trotzdem zwei verschiedene Typen.
Ich habe es eher gemeint im Umgang mit den Spielern.
Ich weiß jetzt nicht, wie der Marco jetzt zu den Spielern jetzt direkt ist. Ich kann es nur sagen, wie der Oliver mit ist und wie er sie behandelt. Und von daher, das kann ich jetzt nicht beurteilen, das steht mir nicht zu, aber die Leistung, sage ich jetzt, so wie es der Alfred vorher gesagt gehabt hat, steht unterm Strich dann dort und wenn sie in dieser Art und Weise nach den Champions League aus, was sie gehabt haben, so in der Meisterschaft zurückgekommen sind, dann sieht man einfach, dass er ganz viel richtig gemacht gehabt hat, auch emotional und in der Ansprache mit den Spielern.
Alex, Sie werden jetzt 36 im Juni, haben noch ein Jahr Vertrag bis 2020 in Salzburg. Im Netz gibt es eine Frage an Sie. Da möchte jemand wissen, nämlich Tickmark. Wo willst du mal deine Karriere beenden? Also Salzburg, nehme ich mal an, oder? Wenn ich die Lobeshymnen vorher richtig gedeutet habe.
Absolut. Also wie gesagt, ich möchte nicht mehr weg. Und
möchten Sie auch nach der Karriere da bleiben? Oder möglicherweise eine Funktion im Club übernehmen?
Ist das angedacht? Das muss man denn schauen. Ich hoffe ja, dass nach dem Jahr noch nicht Schluss ist. Solange wie körperlich alles fit ist, weiß man ja nicht, was passiert. Aber ja, es wäre eine Option, denke ich.
Mich würde was interessieren noch. Das Verhältnis mit dem zweiten Tormann. Oder sagen wir, er ist ja auch erster Tormann, Stankovic. Ihr seid ja ähnlich auf einem Niveau, wo man sagen kann, da gibt es keinen Zweier. Beide sind eigentlich Einser. Und wie wirkt sich das in der Trainingsarbeit aus und im Speziellen mit dem Tormann-Trainer Ilsanker? Der ist ja schon sehr lange auch in Salzburg. Wie arbeitet der? Weil man zwei solche Torhüter auf so einem Niveau zu heben, das ist auch nicht so einfach, also als Tormann-Trainer. Wie ist das Verhältnis in diesem Dreier-Triangel?
Also ich persönlich habe mit dem Zietz oder mit dem Herbert ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich glaube, wir haben jetzt natürlich auch einen gewissen Altersunterschied. Und ich glaube, der Zietz hat wahrscheinlich privat andere Interessen wie ich. Mhm. Aber ich denke immer, ganz wichtig ist, dass das keine Rolle spielen sollte, sondern das Wichtigste ist, was auf dem Platz passiert, im Training unter der Woche. Und ich glaube, wir steigern uns da auch schon rein in das Training und pushen uns gegenseitig. Und weil er vorhin gesagt hat, dass er sich was von mir abgeguckt hat, ich habe mir auch schon ein paar Sachen von ihm abgeguckt und glaube, dass uns das beiden ganz gut tut.
Ja, in der Fußballszene ist es ja eher so, dass man da denkt, dass es besser ist, eine klare Nummer 1 zu haben und der Zweier ist sozusagen dann da, wenn der Einser Probleme hat. Bei euch ist das aber anders und das ist eine spezifische Konstellation, die auch sehr interessant ist. Trotzdem gibt es eben keine Reibereien. Es gibt im Profifußball, speziell auf der Torhüterposition, immer Egomanen, die also immer spielen wollen, weil das ist eben eine spezielle Position und wenn zwei gleiche sind, das könnte dann durchaus immer auch zu Reibereien kommen, aber das dürfte bei euch eben nicht der Fall sein.
Das Wichtigste ist der Erfolg für den Verein. Und wenn der Verein und die Mannschaft erfolgreich ist, dann profitiert jeder Einzelne von uns. Und das ist das Entscheidende, glaube ich.
Mhm. Aber wie geht es Ihnen damit, wenn Sie jetzt zum Beispiel die internationalen Spiele machen und die Cup-Spiele machen und Zizan Stanković meistens in der Bundesliga im Einsatz ist?
Ja, am Anfang der Saison war es natürlich nicht einfach. Ich habe vorher die letzten 3 Jahre immer regelmäßig gespielt, alle Spiele. Aber das wurde so kommuniziert und dann gilt es, das anzunehmen. Und ich habe einfach nur versucht, meinen Job in den Spielen, die ich bekommen habe, so gut wie möglich zu machen. Und man muss auch sagen, dass der Zizi sich das einfach auch verdient hat, mehr zum Spielen zu kommen, weil er davor die Jahre, wenn er im Cup gespielt hat oder seine Spiele bekommen hat, das einfach auch immer vernünftig gemacht hat. Und wir müssen ja auch alle mal realistisch sein. Ich werde jetzt 36 und ich weiß nicht, ich glaube, Zizi ist jetzt 25 Jahre alt. Und denke, dass das auch vielleicht in eine gewisse Art und Weise in Richtung Perspektive geht. Und denke, dass das ganz normal ist.
Wie geht es Ihnen damit, dass manche Spieler fast schon 20 Jahre jünger sind als Sie im täglichen Umgang? Die haben ja dann auch andere Interessen, haben Sie ja eben auch selbst angemerkt.
Ja, ist schon nicht so einfach in manchen Situationen. Aber es macht einfach Spaß. Und weil es einfach Spaß macht, weil man den Jungs in so vielen Sachen noch helfen kann, besonders auf dem Platz, aber in vielen Sachen auch neben Platz. Und man freut sich auch, wenn sie mal zuhören und das ein oder andere umsetzen.
Fühlen Sie sich so als großer Bruder manchmal?
Na, eher als Opa in der Kabine. Aber nein, es gibt schon, es macht Spaß mit den Jungs und vielleicht tut es mir auch gut und dadurch bin ich auch noch ein bisschen jünger geblieben.
Ja, apropos Kabine, da gibt es ja ein ganz interessantes Video, das ist entstanden nach dem Sieg bei der Wiener Austria. Dann gab es eine etwas längere Busfahrt nach Hause und dann ist man in Salzburg angekommen in der Kabine und da hat Alex Walke ganz klar eine Botschaft ausgesandt. Also Darko Todorović hat dieses Video gepostet. Waren alle da, 20 Minuten später?
Ja, also haben sie hören schon. Das haben nicht alle geschafft, aber wichtig ist, dass alle da waren.
Gut. Wie geht es Ihnen damit, wenn dann Social Media auch in der Fußballkabine immer da ist?
Ein bisschen schwierig. Ich selber bin da nirgendwo mit dabei. Man muss immer ein bisschen aufpassen, aber es ist halt einfach die Generation heutzutage, die ist halt so. Und ich selber habe damit kein Problem. Jeder muss das so machen, wie es ist. Aber bei manchen Sachen sollte man ein bisschen aufpassen.
Ist das manchmal auch so, dass Sie schon sagen, hey, stopp, jetzt ist genug?
Also es gibt schon Momente, wo wir sagen, okay, Jungs, heute bleiben die Handys mal weg.
Okay, und dann hören Sie auch drauf?
Ja, das wird vorher kommuniziert und dann, das sage ich ja nicht nur alleine, da sind ja noch mehrere Spieler mit dabei. Ne? Ja. Aber wenn wir das vorher vorgeben, dann... Ja. Ist das auch so?
Also stimmt die Botschaft, die uns auch immer wieder erreicht, Alfred, dass Alex Walke auch außerhalb des Spielfeldes ganz wichtig ist, offensichtlich für diese Salzburger Mannschaft?
Ja, natürlich. Es ist ja so, dass eine erfolgreiche Mannschaft hat ja auch eine interne Struktur im Team. Ja. Das ist nicht so flach, wie es heutzutage gern propagiert wird, flache Hierarchien. Nein, ein erfolgreiches Team braucht strengere Hierarchien. Und ich nehme an, beim LASK gibt es auch Meinungs- oder wie man so schön sagt, Opinion-Leaders auf dem Platz und dann auch außerhalb des Platzes. Also es ist für ein erfolgreiches Gedeihen eines Teams durchaus nötig, dass man klare Strukturen hat.
Ja. Ist James Holland so ein Spieler beim LASK? Wurde sein Vertrag deshalb auch langfristig verlängert?
Definitiv. Also der James ist so ein Spieler. Aber nicht nur jetzt auf das, dass er ein super Typ ist und ganz wichtig für die Mannschaft vom Charakter her, sondern natürlich auch, so wie es vor der Alfred gesagt gehabt hat, dass die Leistung auch dementsprechend stimmt, weil der beste Charakter nutzt nichts, wenn er nicht nachher hinten zum Spielen kommt. Und das, was sich der James, sage ich jetzt einmal, hier mitgearbeitet hat und ja in der Art und Weise, wie er, sage ich, die Position jetzt mit sieht und wie er auf das Spiel von Oliver Klaassen eingegangen ist, ich glaube, deswegen hat er sich das Ganze auch verdient und das in Verbindung natürlich mit ihm als Menschen ist ein ganz wichtiger Baustein unserer Mannschaft.
Ja, bei Salzburg wird sich ja einiges tun, wie fast jeden Sommer. Jetzt kommt ein neuer Trainer, Jesse Marsch. Kennen Sie ihn schon?
Ich habe letzte Woche haben wir ein kurzes Telefonat geführt. Aber ja, kann man erstmal noch nichts sagen, oder? Lassen wir uns auf uns zukommen. Ja,
also Sie wissen jetzt noch nicht, ob es so weitergeht, zum Beispiel Stankovic spielt Bundesliga, Sie spielen international, Champions League oder so.
Das sollte sich normalerweise eine Vorbereitung entscheiden.
Genau so ist es. Aber dann geht es eben ab in die Champions League und das ist natürlich ein großes Thema. Die Champions League ja auch live bei uns zu sehen, bei Sky. Da freuen wir uns schon auf die Salzburger Spiele, vielleicht auch auf LASK-Spiele. Und da möchte auch jemand von Ihnen wissen, wer der Wunschgegner ist für die Champions League. Wen würden Sie denn gern spielen?
Das ist schwer zu sagen. Einen richtigen Wunschgegner habe ich eigentlich nicht. Ich hätte ganz gerne eine Mannschaft aus England, aus Deutschland und aus Spanien.
Also Liverpool, Barcelona und Bayern wird nicht gehen, aber,
nicht so gehen, aber
vielleicht dann im Achtelfinale dann.
Ja. Schauen wir mal.
Step by step. Die Champions League, auch ein Thema beim LASK, Sigi Gruber.
Ja, wir haben uns natürlich, sage ich jetzt einmal, für die Qualifikation in der Meisterschaft qualifiziert und jetzt werden wir schauen, wo die Reise mit hingeht und so wie wir es sonst auch immer sagen, wir schauen von Spiel zu Spiel, weil wir haben leider nicht die Möglichkeit, dass wir direkt in die Gruppe mit einsteigen und dann lassen wir sie überraschen, was kommt und wir nehmen alles mit, was wir kriegen können.
Ja, Kabinenvideos sind ja ganz modern, die gibt es natürlich auch vom LASK und die LASK-Spieler haben sich da etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Also bei Otto Banjo sitzt schon die Frisur. Ist das was Sie auch gut finden, dass die Spieler damit kokettieren?
Ja, warum nicht? Nur mal, sie haben eine überragende Saison mitgespielt und dass dann solche Sachen mal mitmachen, das gehört, glaube ich, dazu. Und das ist dann das Salz in der Suppe, dass dort ein bisschen ein Schmäh auch mitlaufen muss. Und also von mir aus ist es total okay.
Gut, die Ausgangssituation ist ja so für den LASK, dass man auf alle Fälle Qualifikation spielen muss. Möglicherweise in der Qualifikationsrunde 2 einsteigt, aber eben dann vielleicht doch in Q3, nämlich dann, wenn Chelsea die Europa League gewinnt und eben nicht Arsenal. Und dann hätte man auf alle Fälle auch einen Fixplatz in der Gruppenphase der Europa League. Was würde das auch für die wirtschaftliche Situation des LASK für die nächsten Jahre bedeuten?
Ich nehme jeden Euro, den ich mehr bekommen kann, natürlich gerne, aber ich habe schon oft gesagt, unser Budget besteht nicht jetzt mit Europacup-Einnahmen, nicht mit Cup-Einnahmen oder mit etwaigen Spielertransfers, sondern wir planen hier sehr konservativ. Aber
wenn man dann kommt, vielleicht 8, 9, 10 Millionen mehr auf dem Konto hat, dann wäre ja das sehr angenehm, oder?
Von den ganzen Geldern ist natürlich einiges auch noch zum Wegzahlen für bestimmte Overhead-Kosten oder Prämien, die dann noch mit anfallen. Aber natürlich, klar, wäre das ein wichtiger wirtschaftlicher Schritt, aber nicht jetzt dann, den wir unbedingt brauchen würden und dann werden wir vielleicht mal ein bisschen Geld auf die Seite legen können, wenn es notwendig ist, dann werden wir das wieder angreifen.
Abgesehen jetzt vom Wirtschaftlichen, was würde sportlich für den LASK bedeuten, in die Gruppenphase zu kommen? Reden wir jetzt nicht über die Champions League, sondern eher über die Europa League, weil das ist ja realistischer.
Ja, der sportliche Aspekt hat einen zweiten, also das eine ist der sportliche, aber das andere ist der Imagegewinn. Ja, der LASK hat einen enormen Imagegewinn vollzogen in den letzten Jahren, der auch weit über die Grenzen Österreichs hinausstrahlt, weil sonst würde nicht der FC Arsenal den LASK ersuchen, nach London zu kommen. Also da hat man durchaus auch schon aufgezeigt und ist schon wahrgenommen international durch diese Erfolge im nationalen Bereich. Aber natürlich eine weitere Aufwertung wäre die Teilnahme an den europäischen Bewerben und Das wäre für den LASK natürlich auf Sicht gesehen ganz wesentlich, weil die Reise des LASK ist ja noch nicht zu Ende. Das muss man ja auch festhalten. Es darf ja nicht sein, dass man sich jetzt mit dem zweiten Platz zufrieden gibt. Und ich weiß schon, der Herr Präsident wird jetzt sagen, der Dattel ist nur ein Dattel. Aber auf sich gesehen muss man, wenn man in diesem Konzert dabei ist, dass man so knapp an Salzburg auch herangekommen ist während dieser Saison, auch einmal hoffen dürfen, dass vielleicht bei Salzburg auch einmal ein größerer Einbruch ist, als der, der heuer gar nicht gekommen ist. Und dann muss man dabei sein. Das heißt, die Reise des LASK darf nicht enden jetzt, dass man sich für die Euroleague qualifiziert, sondern der Gedanke muss sein, dass man auch in der nationalen Meisterschaft immer auch unter den Top 3 ist und womöglich auch einmal ganz oben am Thron. Und ich sehe keinen Grund, außer dass hier ein Proponent ist, dieser Gegner Salzburg, der das verhindern kann. Aber ich sehe keinen Grund, warum der LASK sich das auf sich gesehen nicht zutrauen sollte, auch einmal den österreichischen Meistertitel in den Händen zu halten.
Ja. Sind Sie der Meinung, dass Alfred Dattler ein Norn-Dattel ist?
Nein, nur dass er rhetorisch besser ist als statistisch.
Ja. Okay, ja.
Sag ich, weil,
und beim Tippen ist er auch nicht so gut.
Und beim Tippen auch nicht, aber wir haben jetzt erst draußen ein bisschen gescherzt, dass hoffentlich tippt er nur öfters gegen uns, weil dann gibt es Punkte. Ja.
Ein Geschäftsmodell.
Ja, Geschäftsmodell. Also. Nein. Nur mal Salzburg spielt mit, ich glaube, dieser Saison einen Punkteschnitt von knapp 2,5 Punkten und wir sind, ich glaube, bei knapp 2,1, die wir jetzt mit erreichen. Und das ist ein Niveau, was Manchester City, Liverpool oder Bayern München, sage ich jetzt einmal, mitspielt. Und dort muss man wirklich einfach die Kirche im Dorf lassen und das ist jetzt überhaupt nicht neidvoll mitgesagt. Die haben natürlich ein riesengroßes Budget, das ist ein Faktum, mit dem wir uns natürlich auseinandersetzen. Wir versuchen Tag für Tag hier besser zu sein, unsere Leistung abzurufen, aber dass man jetzt den Anspruch mit erhebt und sagt, wer spielt jetzt mittelfristig um den Meistertitel mit, das ist vermessen und da gibt es genug Leute, sage ich, die da wahrscheinlich schon gesessen sind und dann kleinlaut einsehen müssen, das geht sich nicht aus.
Ja. Alex, hattet ihr in Salzburg irgendwann einmal das Gefühl in dieser Saison, vielleicht nach dieser Punkteteilung, oh, wir müssen aufpassen, es könnte eng werden?
Ja, klar.
Wir vor diesem direkten Duell in Pasching?
Ja, wir wussten, dass wir das Spiel auf gar keinen Fall verlieren dürfen, weil sonst wäre es wahrscheinlich nochmal richtig, richtig eng geworden. Ich denke, so sind wir auch aufgetreten in dem Spiel. Ja, also wir waren uns schon bewusst, dass der Lachs die ganze Zeit hinter uns ist und lauert. Ja.
Ja, und alle paar Jahre, Alfred, kommt eben die Situation, dass Salzburg so schwächelt, dass man zumindest die Chance hat, Meister zu werden,
ja,
oder?
Das war ja die Prämisse dafür, dass Salzburg auch einmal eine schwächere Phase haben wird. Womöglich kommt die, wenn man in der Champions League vielleicht gut dabei ist und diese Kaliber, die dort spielen und so weiter, das kann ja auch einmal sich ins Gegenteil verkehren. Man in der heimischen Meisterschaft vielleicht ein wenig dann Punkte liegen lassen. Aber da muss eben dann ein Verein da sein und der einzige, den ich momentan sehe, ist eben der LASK, weil die anderen Traditionsvereine wie Rapid, Austria oder Sturm, die auch in Frage kämen für diese vorderen Plätze, kämpfen eher mit sich selber als mit den Gegnern. Daher, ich denke, beim LASK werden jetzt einige Entscheidungen getroffen, auch was das Infrastrukturelle betrifft. Das ist ja auch ein großer Aspekt an dieser ganzen Sache, von der ich spreche, dass man auf sich gesehen dort dabei sein mag, Stichwort Stadion, aber auch jetzt die nächste Trainerbestellung, also da sind einige Bestellungen jetzt zu treffen.
Bleiben wir noch ganz kurz sportlich und bei dieser Saison, Sigmund Gruber, ist es schon ein großer Erfolg für den LASK, dass man heuer die anderen Traditionsclubs, Salzburg jetzt einmal ausgenommen, wenn man Salzburg richtigerweise, würde ich meinen, mit der Vorgeschichte auch als Traditionsclub bezeichnen kann, dass man doch ganz deutlich Sturm, Austria, Rapid hinter sich gelassen hat?
Ja, definitiv, aber ich glaube, dort gibt es das eine oder andere Problem, so wie es der Alfred auch gesagt gehabt hat und dem auch geschuldet, dass vielleicht da und dort einmal ein Fehler gemacht wurde, vielleicht in einer falschen Personalentscheidung. Und ich glaube, die lernen auch natürlich aus diesen Fehlern und die werden nächstes Jahr alle miteinander stärker zurückkommen.
Trotzdem, 2016, als Sie Präsident des LASK wurden, da war nicht abzusehen, dass es so steil bergauf gehen könnte. Da war nicht abzusehen, dass der LASK 3 Jahre später zumindest die Chance hat, sogar in die Champions League zu kommen, Markus Klimmer.
Es ist der 21. April 2017. Sigmund Gruber ist erst ein halbes Jahr Präsident, da fixiert sein LASK den Aufstieg in die Bundesliga. Freudentränen als Ausgangspunkt einer langen Reise.
ja, dass wir rechnen müssen mit allen, das haben wir schon öfters mit gehört. Aber dieses Mal, weil es fix geworden ist, ist einfach eine riesengroße Last mit abgefallen und es ist einfach ein super geiles Gefühl.
Gefühle dieser Art erlebt er seitdem wohl des Öfteren. Denn es ist mittlerweile längst bekannt.
Dass der Sigmund Gruber, der Architekt und Erbauer des LASK neu ist, dort voller Emotionen und Herz dabei ist, aber auch sein Gehirn einsetzt, dass man die Pläne mit dem LASK erreicht.
Doch Sigmund Gruber kann auch anders. Vor großen Namen in die Knie gehen kommt nicht in Frage.
Der Herr Peschek wird sich einmal daran gewöhnen müssen, dass die Bundesliga aus 12 Vereinen steht und nicht nur aus der SK Rapid.
Viele sagen, der Sigmund ist nie in eine Diplomatenschule gegangen, da hat man vielleicht recht. Aber man kriegt immer die Wahrheit und man kriegt sie direkt. Und meistens oder fast immer wird das zugunsten des LASK eingesetzt. Er hat nie da egoistische Pläne dahinter, sondern es geht immer um den Verein.
Er sagt gern das, was er sich denkt, aber das finde ich gut, weil es gibt eh viel zu viele Ja-Sager und er ist keiner davon und das finde ich gut.
Er ist ein Mann der Taten und der großen Worte.
Mir ist für uns jetzt einmal wirklich wichtig und kriegsentscheidend, dass wir in den nächsten 5 bis 6 Jahren ein Stadion haben.
Pläne, Ziele und Visionen. Auf dem Weg nach oben bringt den LASK in dieser Saison nichts vom Kurs ab.
Ganz ein wichtiger Mann für den Verein. Ich halte sehr viel von ihm und wir sind froh, dass er unseren Verein führt.
Und nun Vizemeister, Champions League Qualifikation. Es geht steil bergauf mit dem LASK und Sigmund Gruber.
Zunächst. Alfred Tata hat gerade zu Ihnen gesagt, dass ihm die Hauben sehr gut gefallen.
Ich weiß nicht, welche. Ja.
Na, die gerade am Stuhl.
Die letzte.
Die so eng anliegt. Die. So eine hätte ich auch gern.
Im nächsten Mal nicht mit. Sigmund Gruber, welche Rolle spielt der LASK in Ihrem Leben?
Ja, ganz wesentlich. Ich bin ja dort täglich reingefallen. Ich bin schon natürlich ganz lang Fan. Einen kürzeren Zeitraum natürlich, dass man es sich leisten kann, auch Sponsor. Also auch unter meinen Vorgängern und unter Peter Michael Reichel haben wir mit meinem damaligen Unternehmen den LASK mit unterstützt und es hat mehrere Übernahmeversuche auch mitgegeben, wo ich schon immer die eine oder andere Rolle inne gehabt hätte. Und dann am 24.12.2013 ist dann endlich soweit gewesen und dann war ich dort.
Die Freunde des LASK.
Die Freunde des LASK als Finanzvorstand, weil dort haben wir noch, oder als Vizepräsident, auch noch andere Rollenverteilungen sicherlich mit gehabt und war aber nicht absehbar, dass das in dieser Art und Weise auch zeitlich, ich habe schon gewusst, dass es intensiv wird, aber dass es so intensiv ist, das habe ich nicht gewusst und jetzt, wenn ich mal heimkomme und sage zu meiner Frau, nächstes Jahr wird es wieder besser, dann sagst du schon mittlerweile seit 5 Jahren und das ist eigentlich nur immer, dass nur zeitintensiver wird.
Ja. Stimmt der Eindruck oder sind Sie mittlerweile, was das Finanzielle betrifft, doch auch auf sich allein gestellt, was Entscheidungen betrifft?
Nein, wir haben ganz klar, sage ich jetzt einmal, eine Generalversammlung im Verein, wo wir nach unten in die GmbH mit reinarbeiten, beziehungsweise hier eine Aufsicht mit haben. In der GmbH bin ich noch auch Geschäftsführer, aber diese Rolle werde ich jetzt ab spätestens Juni voraussichtlich abgeben, an 2 Leute das Ganze mit aufteilen und dann nur noch im Verein, sage ich, das Präsidentenamt ausüben.
Das heißt, es kommt ein Geschäftsführer, ein Manager für den LASK?
Nein, wir haben eine Managerin, also eine Geschäftsführerin, ist auch erstmalig im österreichischen Fußball, Präsidentinnen haben wir schon. Das ist die eine, das ist die Barbara Niedermeyer und der andere ist der Clubmanager, der Andreas Brottil, die beide, sage ich jetzt, Geschäftsführer werden in der GmbH und hier werden wir die Aufgaben auf diese beiden mitverteilen. Und damit ich gleich die Frage mit vorwegnehme, einen Sportdirektor brauchen wir in dieser Art und Weise nicht, weil die Funktion der zukünftige Trainer auch ebenfalls ausüben wird.
Ja, oder weil Sie sowieso einen haben, der halt sportlicher Berater genannt wird, weil es Jürgen Werner ist.
Naja, und das Geheimnis kann ich auch verraten und der zukünftig auch Vizepräsident beim LASK sein wird.
Ja, und den sportlichen Bereich weiterhin abdecken wird.
Genau.
Weil er sich eben von seiner Agentur getrennt hat.
Exakt.
Genau so ist es. Jürgen Werner und Sigmund Gruber, das Erfolgstour, Alfred, aus deiner Perspektive, das den LASK zu dem gemacht hat, was er jetzt ist?
Nein, da fehlt eine wichtige Person. Das ist dann ein Erfolgstrio. Der Oliver der Glasner, Trainer, ja. Der sportliche Architekt natürlich, Architekt des Ganzen, das darf man überhaupt nicht vergessen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben das vorhin gehört von teilweise von den Wortmeldungen der Spieler, wobei ich immer sehr skeptisch bin, dass Spieler über die Vorgesetzten oder über die übergeordneten Personen einen Kommentar abgeben in der Öffentlichkeit. Das gefällt mir gar nicht, aber nehmen wir das so hin und sagen wir, das ist so, dann gibt es ja nur Lob für den Herrn Gruber. Und daher, ja, natürlich ist das ein Duo, das für die Erfolge des LASK auch mitverantwortlich sind, weil eins muss man auch sagen, damals, als man, ich weiß nicht, das war 2015, Oliver Glasner, glaube ich, mit einem 4-Jahres-Vertrag ausgestattet hat, das war auch schon sehr mutig damals. Und auch Oliver Glasner war gleichzeitig auch Sportdirektor, nachdem seine Vorstation bei Ried ja nicht so von Erfolg gekrönt war. Das war also auch sehr risikobehaftet und das ist voll aufgegangen. Und man muss auch sehen, dass Verantwortungsträger nur dann eine erfolgreiche Straße sozusagen beschreiten können, wenn sie richtige Entscheidungen treffen. Und das ist das, was das Entscheidende ist. Beim LASK dürften in dieser Amtszeit jetzt von Sigmund Gruber laufend richtige Entscheidungen getroffen worden sein.
Da kurz, also er hat absolut recht, es ist ein Triumvirat. Es war eines, jetzt schauen wir natürlich, dass wir ein neues aufbauen. Ganz maßgeblich natürlich Oliver Glasner und auch Jürgen Werner. Wo ich nicht ganz d'accord gehe, ist, dass der Oliver in Ried so erfolgreich war. Ich glaube, die Saison hat er abgeschlossen, wie er dann zu uns gekommen ist, als Sechster oder als Siebter. Kurze Zeit später, sage ich, sind sie dann eigentlich in den Abstiegstrudel mit reinkommen. Also der Oliver hat dort schon ein sehr gutes Händchen auch mitgehabt, aber vielleicht nicht die Möglichkeit in dieser Art und Weise die Visionen, sage ich jetzt nachher, die er sich selbst mitlebt und die er auch immer mitfordert und was ihn ja auch natürlich so erfolgreich macht, umzusetzen. Und ich glaube, diese Möglichkeit haben wir ihm gegeben. Wenn man Oliver in einem gewissen Bereich hier wirklich sehr eigenständig auch mitarbeiten lässt, dann sieht man, welche Leistung und welches Package, dass man dann am Ende des Tages mit zurückkommt. Aber das erfordert natürlich ganz viel Vertrauen, ganz viel Gesprächsbereitschaft untereinander, ganz viel Kommunikation untereinander und vor allem auch, dass man sich dann und wann einmal unangenehme Dinge mitsagt. Ja, und das ist, glaube ich, man muss nicht immer einer Meinung sein, aber ich sage immer, es ist notwendig, wie man die Meinung untereinander mit kommuniziert und wie man sich gegeneinander oder untereinander, sage ich jetzt, mit verhält. Und dann ist es nicht schlimm, wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist und mal ein bisschen schärfer diskutiert, weil auch eine Aussage von mir, durch Reibung entsteht Energie und ich glaube, die haben wir sehr gut genützt und dann umgesetzt.
Was ist denn für Sie das Besondere an Oliver Glasner gewesen in den vergangenen Jahren?
Ja, vor allem seine Akribie, sein Arbeitseinsatz und ich kann nur eines noch mit dazu sagen, wie wir den ersten Vertrag mit unterschrieben haben, habe ich den Jürgen zur Seite geholt und habe gesagt, gibt es so einen netten Film, Schlaflos in Seattle, und ich habe zum Jürgen gesagt, dann sage ich, du, er hatte mich schon beim Hallo, aber ich habe nichts gesagt. Ja. Weil der schimpft mir dann nachher hinten noch, dass im Vertrag noch ein Teil wird zum Verhandeln. Okay. Nein, Scherz beiseite, also der Oliver hat einfach eine irrsinnige Auffassungsgabe, wie er die Mannschaft mit einstellen will, eine Passion für dieses Spiel, für diesen Sport und einen Arbeitseinsatz, der seinesgleichen sucht. Und das ist im Fußball nicht immer allgegenwärtig oder selbstverständlich, dass es sowas gibt. Und das in Verbindung mit einem sehr hohen Fachwissen, das gepaart, das macht den Oliver einfach aus.
Sie haben ja auch mit Oliver Glasner zusammengearbeitet, damals war Co-Trainer von Roger Schmidt in Salzburg. Was für Sie auch absehbar, dass das einmal selbst ein sehr guter Cheftrainer wird?
Ja, ich denke schon. Also ich glaube, dass er jetzt seine ersten Trainerschritte, glaube ich, bei uns gemacht im Verein. Und er war damals schon ein
Besessener.
Ja, genau, das ist das richtige Wort.
Detailverliebt.
Genau, ein besessener, detailverliebter Fußballlehrer. Und er hat Sachen bis ins kleinste Detail analysiert und dir weitergegeben. Und das hat dir als Spieler extrem geholfen in allen Sachen. Und wenn er dann so eine Möglichkeit natürlich hat, wie beim LASK, und ihm so das Vertrauen geschenkt wird und er seine Arbeit umsetzen kann und das machen kann, dann war es absehbar.
Mit seiner Art, wie er auch mit Menschen umgeht, glauben Sie, dass er in Deutschland beim VfL Wolfsburg auf alle Fälle auch Erfolg haben kann?
Ja, ich denke sicher, dass er dort Erfolg haben kann. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal eine Nummer größer. Aber ich traue ihm das auf jeden Fall zu und wünsche ihm alles Gute.
Ja, und jetzt soll es also einen geben beim LASK, der Sportdirektor und Trainer in Personalunion wird. Wissen Sie schon, wer LASK-Trainer wird?
Ja.
Und wann sagen Sie es uns? Heute?
Wäre ein guter Zeitpunkt jetzt. Definitiv nicht, nein.
Ja. Warum eigentlich nicht?
Nein, das hat aus vielerlei Gründen. Ich halte einfach nichts davon, dass man, jeder Verein macht es anders und gestaltet es anders. Wir haben uns darauf committed, dass wir erst nach Saisonende den Trainer mit präsentieren wollen. Das war unsere Vorgabe und das glaube ich an das halten wir sich auch. Wir sollen die Saison ordentlich zu Ende spielen mit dem Oliver Glasner und dort jetzt nicht irgendwie vorzeitig dort schon mit rausgehen.
Gut, Sie haben immer gesagt, keine Wasserstandsmeldungen, aber wenn es schon fix ist, dann ist es ja keine Wasserstandsmeldung, sondern dann ist es ja.
Also Sie haben gefragt, ob ich weiß, wie es wird.
Ja, eben.
Das ist
also unterschrieben ist noch nichts, oder wie?
Nein, unterschrieben ist noch nichts.
Okay, das heißt, derjenige, der es wird, ist derzeit noch bei einem anderen Club unter Vertrag, weil sonst könnten Sie es ja sagen.
Jetzt sind wir schon wieder zu detailliert.
Okay, also ja?
Alfred, ich habe es ja schon mehr erfahren, als was ich sonst noch
mal sage. Ich versuche es noch, wir haben ein paar Minuten Zeit. Alfred, welchen Typ Trainer, glaubst du, braucht der LASK jetzt nach Oliver Glasner? Einen ähnlichen Typen, wie es Oliver Glasner ist, oder einen anderen?
Ja, das ist jetzt die Gretchenfrage. Goethe.
Ja.
Aber Salzburg.
Der wird's nicht.
Na, richtig. Aber Salzburg bleibt beim Modell. Ja, Christoph Freund hat das ganz klar gesagt.
Jesse Marsch soll die Arbeit
Marsch von Marco Rose setzt das Wort, was wir begonnen haben, noch unter Rangnick. So, jetzt kommt der LASK. Der LASK verliert jetzt den Architekten des sportlichen Erfolges, der also für diese Art und Weise Fußball zu spielen steht. Die Frage ist jetzt, sollte der LASK ähnlich wie Salzburg einen Trainer holen, der genau das fortführt, oder sollte der LASK ein unter Anführungszeichen Risiko eingehen, einen Trainer zu holen, der neue Reize bringt, neue Ideen einbringt, vielleicht noch nicht begangene Wege beschreitet. Das ist jetzt die entscheidende Frage und beides birgt Risiken. Warum? Im einen Fall, wenn dieser Trainer die LASK-Philosophie, die jetzt unter Glasner eingeschlagen wurde, fortsetzt und es klappt dann nicht, dann ist das natürlich ein Problem für den neuen Trainer, weil beim Alten hat es geklappt und beim Neuen vielleicht nicht. Geht man den anderen Weg und man holt einen, der jetzt neue Wege beschreiten will und es klappt dann vielleicht auch nicht, dann ist der auch schon verbrannt. Also die Entscheidung für den Glasner Weg weiterzuführen oder mit neuen Ideen einen neuen Weg zu beschreiten, das ist eben die Gretchenfrage. Und wie halten Sie es denn?
Ja, wir haben vom Anforderungsprofil haben wir drei Hauptkriterien, sage ich, für uns mitentwickelt. Das war die Spielphilosophie, die Art und Weise des Trainings und nachher hinten noch jetzt nur das System, was aber eigentlich am nebensächlichsten ist. Und dort sage ich, dass, um den Vergleich zu bleiben, jetzt sage ich jetzt einmal, wenn man es jetzt auf die Küche vielleicht mitbringt, dann haben wir jetzt ein perfektes italienisches Lokal gehabt, da sehr gut zum Essen, mit einem Spitzenpersonal, super Einrichtung mit dazu. Das Küchenpersonal, die Kellner, alle waren drauf geschult, die Speisekarten, der Name, alles war italienisch und der Chefkoch geht jetzt. Ja. Und dort muss man jetzt nachher hinten noch schauen, weil selbst wenn man jetzt den Nobu, der ein spitzenmäßiges Sushi jetzt einmal mitkocht, verpflichten könnte, er wird nicht der Richtige sein. Warum? Ich muss die ganze Einrichtung rausreißen, ich muss das ganze andere Personal, sage ich jetzt einmal, mit entfernen, ich muss mir einen anderen Namen mitgeben und. Also es gibt sicherlich extrem viel gute Trainer auf dem Markt, aber jetzt in unserem Fall müssen wir halt, sage ich jetzt einmal, den Lokalvergleich nur mehr aufleben zu lassen, einen italienischen Koch suchen. Und nicht einen japanischen, chinesischen oder einen österreichischen. Ist jetzt aber jetzt keine Ding, dass das jetzt der italienische Trainer wird.
Nein, demzufolge müsste nach Glasner ein Österreicher werden, ne? Wird kein Österreicher.
Wird jetzt welche Nationalitäten. Okay. Aber ich glaube, das ist das Wichtige. Also ich glaube, die Reize, die sind schon zum Setzen. Und das ist jetzt nicht jeder Trainer hat eine andere Ansprache bei den Spielern. Jeder Trainer wird das Trainingsprogramm jetzt adaptieren und vielleicht das System mit adaptieren. Aber bestimmte Sachen von der Philosophie, die Verhaltensweisen, wie arbeitet man gegen den Ball, wie arbeitet man, sage ich, im anderen 16er, wie auch in unseren, wie treten wir auf? Wollen wir mutig auftreten? Wollen wir auswärts genauso auftreten, sage ich, wie zu Hause? Wollen wir uns nach dem Gegner ausrichten? Oder schauen wir, dass sich der Gegner nach uns ausrichten muss. Das sind alles Fragen, die wir eben gern mit beantwortet gehabt hätten, auch von einem Trainer und in die Richtung, wie wir die Philosophie, sage ich jetzt einmal, mitgestellt gehabt haben. Und da wird es nichts nützen, dass wir jetzt diesen Weg mit verlassen, weil wir haben die Mannschaft dafür, wir haben das ganze Umfeld dafür und wir sind auch überzeugt, dass das der richtige Weg ist.
Wurden diese Fragen alle beantwortet schon von einem Trainer?
Ja, von mehreren, sage ich. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier nur zwei Gespräche mitgeführt gehabt haben, sondern da muss man den Jürgen, der immer ganz, ganz schnell und euphorisch ist und hier sehr schnell alle Gespräche, sage ich, hintereinander abwickeln will, aber das ist terminlich oft dann nicht möglich. Ein bisschen bremsen vielleicht, aber natürlich auch hier seine Erfahrung ist ganz, ganz wichtig im fußballerischen Bereich, weil das kann ich einfach nicht kompensieren. Und ich glaube, ich meine, dass ich einiges zu menschlichen Aspekten, sage ich jetzt einmal, mit sagen kann, weil ein Trainer ist ja heutzutage viel mehr als nur das, dass er über Fußball Bescheid weiß, sondern ist eine Führungsfigur, ist eine Galionsfigur, steht in der ersten Reihe des Vereins, da kann ich, glaube ich, einen Input mit dazu bringen. Und das andere ist natürlich sensationell, was der Jürgen dort das mit abdecken kann, weil es einfach ganz viele Dinge sind, das muss man ganz offen und ehrlich sagen, von denen ich keine Ahnung habe, und das ist auch gut so, sondern so haben wir beide unsere Stärken und da kann er das seine einbringen und ich das meine.
Ja. Alfred, auf wen würde dieses Profil passen?
Ilzer? Eben. Aber, jetzt kommt das Aber natürlich hinten nach, sagen wir, es ist wieder der italienische Koch, der also das von Glasner Begonnene weiterführt, mit vielleicht ein paar Nuancen erweitert oder verändert. Er wird trotzdem zum Kochen und zum Gutkochen Töpfe benötigen, um richtig die Sachen zu schmoren, die einbrennen und so weiter. Das heißt, die Spieler. Jetzt verliert man mit Joao Victor zum Beispiel einen sehr entscheidenden Spieler, der ja im Herbst und auch jetzt im Frühjahr für sehr viel Furore gesorgt hat. Man muss also auch die Spieler holen in diesem ganzen Kontext. Welche Ideen sind hier angedacht?
Also so wie man gesehen gehabt hat, glaube ich, haben wir immer wieder die richtigen Schlüsse draus gezogen. Und jetzt, selbst wenn wir jetzt den Joao verlieren, dann haben wir einen Spieler mit verloren. Ich glaube, bei Salzburg wären es dieses Jahr 6 bis 7. Natürlich rücken dort massiv viele nach. Der Cup-Sieger, der Amtierende noch, haben wir schon fertig gespielt. Nein, Entschuldigung, nicht der Amtierende, sondern Sturm hat da damals, glaube ich, in der Cup-Siegersaison um die 7 Spieler mit verloren. Das planen wir nicht, das ist ganz klar. Ich habe schon immer gesagt, wenn das Ausland mitkommt, hier Deutschland vor allem oder England, dann werden wir den Spieler keine Steine in den Weg legen. Aber sonst ist jetzt nicht so, dass wir jetzt großartig hier weitere Spieler verlieren. Und ich glaube, dass wir den Joao Victor sehr gut wieder setzen können.
Ja, das ist ja richtig. Das bezweifle ich nicht. Nur, wir dürfen eines nicht übersehen. Der LASK hat fast die gesamte Saison immer mit der gleichen Mannschaft gespielt. Es ist nicht so gewesen wie bei Sturm, die eine große Verletzungsmisere haben, oder noch einige andere Vereine. Der Kader selbst beim LASK ist aber nicht so riesig, wie es zum Beispiel bei Salzburg ist. Das heißt, es ist zwar eine Spitze da, aber die Breite drunter ist noch nicht so ausgewogen, dass man sagen kann, man kann beruhigt in die Saison gehen. Was ich sagen will ist, man sollte doch auch den Kader nicht nur personell in der Anzahl, sondern auch natürlich in der Qualität noch ein wenig heben. Weil es wird nicht immer so geschehen, dass man eine Saison mit 13, 14 Spielern fertig spielen kann, so wie es heuer geschehen ist. Manchmal braucht man dann einen 15., 16., 17. Und da ist eben die Frage, inwieweit hier schon Dinge angedacht sind, sich in diese Richtung zu verstärken.
Vor allem, wenn es dann vielleicht in eine Gruppenphase geht.
Also da kann ich Ihnen sagen, da schlafe ich ganz beruhigt, nachdem ich den Jürgen als zukünftigen Vizepräsidenten und weiter sportlichen Berater meiner Seite habe, weiß ich, dass er hier schon längst die ganze Zeit die Schattenelf mit dem Kopf hat. Auch, dass wir uns natürlich breiter aufstellen müssen für den Europacup, weil wir natürlich wissen, dass wir nicht mehr mit diesem kleinen Kader, sage ich jetzt einmal.
Aber wofür brauchen Sie dann eigentlich einen Sportdirektor, der gleichzeitig Trainer ist, wenn das eh alles Jürgen Werner abdeckt?
Nein, so ist es nicht. Also viele Dinge, die dort jetzt dazu entscheiden sind, die vielleicht jetzt grundsätzlich nur bei einem Trainer liegen und auch bei einem Sportdirektor mit sind, ist bei uns in einer anderen Konstellation, sage ich jetzt einmal, mitgefällt worden. Also, der Oliver hat einfach einen breiteren Aufgabenbereich mitgehabt, als, wie sage ich, das jetzt auf den Platz gegangen ist und die Mannschaft trainiert gehabt hat. Das ist das Infrastruktur jetzt mit gewesen ist, wo mich oft mit ihm unterhalten ist, oder eben wegen Spielerverpflichtungen, wo er sich mit dem Jürgen mit unterhalten gehabt hat, selbst wie hoch das der Rasen gemäht worden ist, hat ihn mit interessiert, und dass er sich mit hingestellt gehabt hat, mit dem Greenkeeper. Also welchen Dünger, dass man mit verwendet und wie die Plätze mit bespült werden. Also das ist der Oliver Glasner in seiner Funktion. Und darum sage ich, das hat man nicht von jedem Trainer. Und ich glaube, in dieser Art und Weise hat er ganz viel mit dem Jürgen mit ausgeübt, und das ist auch eine Position, so wie wir es wieder dann mit suchen. Ob jetzt dann eine konkrete Verhandlung, dann, ob ich dann dort wieder dann erst am Ende, wenn es ums Geld geht, mit dazukomme oder schon vorher mit dazustoße, das ist immer individuell und abhängig.
Aber wenn Sie jetzt sagen, Jürgen Werner hat die Spieler schon im Kopf, dann muss er ja die mit dem neuen Trainer schon abgecheckt haben, ob der die auch haben möchte.
Nein, weil der neue Trainer soll ja die Philosophie weiterführen. Wenn also Jürgen Werner bereits diesen Gedanken hat, und den wird er ja haben, und die Spieler in diese Richtung aussucht, der Jesse Marsch wird auch nicht jetzt sagen, ich kann mit dem und dem und dem nicht.
Okay. Ich glaube, ich hätte mir jetzt gerade was rausgelockt, und du hast das unterbrochen.
Ihm lockst du eher noch 50 Cent aus der Tasche als Information.
Das soll angeblich das Schwierigste sein, wenn es ums Wirtschaftliche geht, mit Sigmund Gruber, oder?
Nein, das weiß ich nicht.
Ja, also so wird es zumindest erzählt. Aber bleiben wir noch kurz bei dem Personal. Denn Joao Victor ist ja weg, gibt ja auch gutes Geld. Jetzt gibt es immer wieder Gerüchte, vor allem auch um Geiginger. Wann sagen Sie für sich, okay, über den Spieler können wir noch reden, aber dann ist es auch genug?
Nur mal, das hängt dann von denen. Also ich sehe uns nicht als Ausbildungsverein. Ich glaube nicht, dass wir Fußball als Ausbildungssport spielen wollen. Das sehen wir nicht. Wir machen den Verein, oder wir betreiben den Verein mit unserer Leidenschaft, mit unserem Herz, dafür, dass wir sagen, wir wollen erfolgreich Fußball spielen. Ja? Und wenn ich jetzt sage, wir kriegen ein Angebot für einen Joao Victor, dann sage ich ganz offen und ehrlich, am liebsten wäre mir, bleib da. Weil ich es vorher gesagt habe, ich brauche nicht die Spielerverkäufe, um mein Budget, sage ich jetzt einmal, aufzufetten. Und wenn es den Joao Victor irgendwo billiger mitgeben wird, dann wird wahrscheinlich der VfL Wolfsburg die andere Position mit den billigeren Spieler oder der günstiger oder nur besser wäre mit besetzt gehabt haben. Also nehme ich an, dass auf dieser Position der Spieler, sage ich jetzt einmal, für dieses Geld mitgeht. Also wird es nicht eins zu eins den gleichen so mitgeben können. Und aber was mir klar ist, ist natürlich, dass man einen Spieler in dieser Dimension, in diesen Gehältern, die hier in Deutschland, England, Spanien mitbezahlt werden, dass es ein Ding da eine Möglichkeit ist, dass man den hält. Jetzt kann ich sagen, okay, einmal lässt man sich bei irgendeinem Spieler jetzt mit raus und hält vielleicht dieses Gehalt einmal mit. Das kann man bei einem machen, aber dann ist die ganze Gehaltsstruktur in der Mannschaft, sage ich jetzt einmal, ad absurdum geführt, und das wird zu Neid, Missgunst folgen. Also das geht nicht. Ja? Und darum sage ich, das hängt jetzt nicht damit ab, welchen Preis das wir haben. Ich kann nur sagen, wir sitzen hier in der Driver's Seat, dass wir bestimmen können, ob wer geht oder nicht. Weil wir halt,
also im Fahrersessel für alle, die jetzt nicht so.
Weil wir halt keine Ausstiegsklausel mit haben. Aber wir haben mit den Spielern ganz klar immer mitkommuniziert. Wenn Deutschland, England mit anklopfen würde, oder Spanien, oder ist der internationale Liga, dann werden wir dort ein Gespräch mitführen, und dann sage ich, dann ist das jetzt nicht für mich ein Transfergewinn, sondern mit dem Joao Victor, sondern ein Schmerzensgeld, was wir mitbekommen, weil wir dieses Geld ja wieder in den Verein mit reinvestieren wollen. Und das so viel zum Thema. Also wenn es Anfragen gibt, dann werden wir sie damit unterhalten, nämlich jetzt im Bezug von den Spielern, und ist jetzt aber beim Geiginger nicht der Fall gewesen.
Gut, möchte ich Sie noch ganz kurz nach Christian Ilzer fragen, weil unsere Informationen so sind, dass er definitiv nicht zum LASK gehen wird. Können Sie das bestätigen?
Ich glaube nicht, dass der Christian Ilzer Italienisch kocht.
Gut, das heißt, er wird definitiv nicht LASK. Okay,
dann können wir das jetzt einmal festhalten, oder? Von meiner Seite her, wie ich es gesagt gehabt habe, ich glaube nicht, dass er Italienisch kocht.
Okay, gut. Also wir halten fest, Christian Ilzer wird nicht LASK-Trainer. Welche Rolle haben Sie vorgesehen für Tobias Schweinsteiger im Verein? Der ist Teamchef der Juniors, hat noch nicht die nötige Lizenz. Du müsstest
den Präsidenten der FC Juniors Oberösterreich, ja, Franz Mayer, fragen.
Ja, aber der wird ja mit Ihnen auch im ständigen Austausch sein. Und Tobias Schweinsteiger ist ja einer, der durchaus jetzt nicht unbedingt Cheftrainer sein könnte, aber wo ich mir vorstellen könnte, dass der auch dem neuen Trainerteam angehören könnte, in welcher Funktion auch immer. Ist das eine Überlegung?
Ich glaube, der Tobias will jetzt einmal seine Lizenz mitmachen, und das ist viel wichtiger als andere, als dass man jetzt darüber denkt, wie der neue Cheftrainer sein Team zusammenstellt.
Okay, gut. dann lasse ich Sie in Ruhe mit der Trainerdiskussion. Alex, haben Sie gestern mitbekommen, was mit Thomas Gebauer passiert ist in St. Pölten?
Ja, ich habe es gelesen ein bisschen, ja.
Ja. Kam das überraschend für Sie? Ist das was, wo Sie nur den Kopf schütteln?
Ich kenne es natürlich ein bisschen, die Situation mit SV Ried und dem LASK. Aber ich denke, die eigenen Fans sollten das nicht machen.
Ja, und das hat auch Oliver Glasner so gesehen nach dem Spiel gestern in St. Pölten. Nur zur Erklärung, Thomas Gebauer wurde von einigen LASK-Fans ausgepfiffen gestern in St. Pölten.
Was mich riesig gefreut hat, war, dass der Thomas Gebauer uns den Sieg heute festgehalten hat mit der super Parade bei 0:0. Und ich finde es einfach auch, möchte es ja wirklich da explizit betonen, völlig unverständlich und nicht angebracht, dass ein Teil von Leuten, die sich schwarz-weiß kleiden, ich will gar nicht sagen Fans, weil als Fan unterstütze ich die eigene Mannschaft. Und wie da auf den Thomas Gebauer teilweise reingeschimpft wird, was da für Wörter fallen, das finde ich katastrophal. Und deswegen hat mich seine Leistung heute besonders gefreut.
Sage ich Gruber, wie haben Sie das gestern miterlebt?
Ja, ich sage das oft, man kann seinen Protest zeigen, dass man nicht mit unterstützt, was auch vielleicht nicht richtig ist, oder dass man ein Plakat aufhängt, wo es heißt, Präsidium, Falschentscheidung oder Vorstand raus oder irgendwas, das werden wir ausweiten müssen. Aber wenn es ins Persönliche geht oder wenn das Pfeifen ist oder irgendeine Art von Beleidigung, das habe ich auch immer offen mit kommuniziert, dann ist das ganz klar zum Verurteilen und das geht nicht. Also das ist, da bin ich beim Oliver, wenn er sagt, man kann nicht die Spieler, sage ich jetzt, mit auspfeifen oder den eigenen Spieler beleidigen. Das ist alle unterste Schublade. Wenn ich sage, dass die Fans mit enttäuscht waren, weil er jetzt mitgespielt gehabt hat und sie machen jetzt einmal keinen Support, auch nicht richtig, aber dann ist das zumindest der Ausdruck ihres Protestes und dann sage ich, okay, das werden wir akzeptieren müssen in einer Demokratie und in einer Meinungsfreiheit, aber dass sie den Spieler, sage ich jetzt einmal, beschimpfen oder auspfeifen, das geht nicht.
Alfred, du kennst ja auch die Situation in Ried als ehemaliger Co-Trainer, als ehemaliger Trainer der SV Ried. Was würde denn ein Aufstieg der Rieder für den LASK bedeuten oder überhaupt für die Rivalität in Fußball Oberösterreich?
Zunächst würde es mal für Ried sehr viel bedeuten, ja, weil der Verein dort natürlich auch mit finanziellen Problemen kämpft. Diese Liga ist natürlich auch nicht einfach zu finanzieren. Man muss eigentlich aus Rieder Sicht aufsteigen in die typische Bundesliga. Das heißt, für Ried ist es einmal das Erste, an sich zu denken. Dann, wenn man das schafft oder schaffen könnte, dann wird die Rivalität, die alte, wieder aufleben, weil zwischen Ried und LASK herrscht eben in Oberösterreich eine Rivalität, die eben davon genährt ist, der LASK oder die Fans des LASK nennen sich auch Stolz von Oberösterreich, während die Rieder das auch anders sehen, aufgrund der letzten 20 Jahre mit den Erfolgen und so weiter und so fort. Daher, es wird eine sehr interessante Sache, wenn Ried aufsteigt und kann den Fußball oder zumindest im lokalen Bereich in Oberösterreich nur befruchten, aus meiner Sicht.
Wäre doch schön, oder? Oberösterreich Derbys zu haben, nächste Saison in der Bundesliga.
Es gibt Oberösterreich Derbys.
In der zweithöchsten Spielklasse.
Genau.
Ja. Sie wären nicht so froh, wenn die Räder aufgehen, oder wie?
Nein, mir ist das ist wirklich grundsätzlich egal, wer von der zweiten Liga mit raufkommt, der hat es verdient. Ich stehe dazu. Ich glaube, dass Oberösterreich, wenn wir vorher mit sprechen darüber, dass Red Bull anzugreifen ist, die Traditionsclub aus Wien anzugreifen sind, dass es dann ganz schwer ist, wenn es in jedem Bundesland mehr wie zwei Bundesligisten, sage ich jetzt einmal, gibt, außer bis auf Wien. Da müssen wir eine Ligadiskussion nachher hinten noch Liga-Diskussion auch noch mitführen, ob dann wieder 12 Vereine das Optimum ist oder nur 10 Vereine und in jedem Bundesland einer sein sollte. Das ist, glaube ich, einfach das Hauptproblem, weil wir halt finanziell in Österreich nicht so gebettet sind, wo der in Deutschland der Tabellen 15. annähernd das gleiche Geld kriegt an Fernsehgeldern wie die ganze österreichische Bundesliga. Und wenn wir diesen Teufelskreis irgendwie durchbrechen wollen, dann glaube ich, dann müsste man die Ressourcen und die Kräfte mitbündeln. Und das wird nicht gehen, dadurch, dass in der Steiermark 2 oder 3 Vereine mitgibt, in Oberösterreich 2 Vereine. Aber das ist meine persönliche Ansicht und klar ist, jeder, der raufkommt, hat sich das verdient sportlich.
Also Sie würden sich nicht so sehr freuen über den Aufstieg der SV Ried, habe ich jetzt rausgehört. Sie sind ja auch LASK-Präsident.
Nur mal, weder werde ich jetzt die Nerven wegwerfen, nur weinen, nur werde ich jetzt in Jubelchöre mit ausbrechen dafür, dass wir nachher dann wieder gegen die SV Ried ein Derby mitspielen.
Nein, will ich ja nicht, um Gottes Willen. Ja. 2022 soll das neue Stadion
stehen.
Wird stehen. Alex, spielen Sie dann noch? Geht sich das noch aus?
Ja, ich hoffe doch, oder?
Ja, mit LASK Arena. So könnte sie ausschauen, die neue Arena des LASK. Schön, oder?
Ja, super. Ja. Gar keine Frage.
Wäre schon ein Fortschritt gegenüber dem Waldstadion. Jetzt soll es Probleme geben mit der UVB, mit der Umweltverträglichkeitsprüfung. Muss jetzt da aus Ihrer Sicht der Stand der Dinge da?
Nein, der Umweltverträglichkeitsprüfung sind wir noch gar nicht. Wir sind in der strategischen Umweltprüfung und die Probleme ist lustig, wenn dann nach hinten auch immer Sachen mitgeleakt werden, weil wir haben vom Land eine Liste bekommen, die wir mit Problembereichen nicht abzuarbeiten haben. Da setzen sich unsere Sachverständigen mit den Sachverständigen der Stadt Linz zusammen, nehmen diese Themenbereiche und auch Problembereiche mit auf und versuchen hier Lösungen zu finden. Und das ist genau das, was jetzt passiert. Und am Ende des Tages wird nachher hinten noch dann abgerechnet und dann wird geschaut, haben wir für alle Probleme und Problembereiche, die das Land jetzt mit aufgezeigt hat im Rahmen der strategischen Umweltprüfung, hier Lösungen gefunden. Und wenn wir das nicht getan haben, dann wird keine möglich sein, aber ich bin guter Dinge, dass das trotz alledem möglich sein wird.
Gut, die Oberösterreichischen Nachrichten haben nämlich berichtet am 16. Mai, dass es Widerstand gegen das Stadionprojekt geben soll, auch von der Umweltabteilung, von der Naturschutzabteilung der Oberösterreichischen Landesregierung.
Nur mal, so wie ich es vorher gesagt gehabt habe, die zeigen Problembereiche mit auf und klar ist, wann wo ein Stadion mit hinkommt, dass hier natürlich auch Bedenken von Seiten der Beamtenschaft mit bestehen und auch zu Recht, ob das jetzt emissionstechnisch ist, ob das lärmtechnisch ist und die sind dann abzuarbeiten. Aber dafür muss ich ja die Möglichkeit geboten bekommen, dass sie unsere Leute eben dementsprechend hier mit äußern, weil nur, dass ich sage, um Gottes Willen, da wird die Nachbarschaft durch das Licht jetzt mitgeblendet und man sagt aber zum Beispiel, es gibt da LED-Licht und die Nachbarschaft ist weit genug entfernt und man macht eine Lichtberechnung, legt es rund um das Stadion und auf einmal sieht man, dass die Emission gar keinen mittrifft, dann ist das Problem, was vorher eines gewesen ist, was jetzt der Beamte auch zu Recht, sage ich jetzt einmal, mitgemeldet hat oder vorgegeben hat, ist dann gelöst. Und so gehe ich aus, dass das bei den anderen Problemfeldern auch der Fall sein wird.
Ja, gibt natürlich auch viele LASK-Fans, die wissen wollen, wie es denn steht um das Stadionprojekt. Da gibt es auch einige Fragen. Also die erste Frage haben Sie jetzt damit schon fast beantwortet. Da geht es eben um die bevorstehende Umweltverträglichkeitsprüfung für das Stadionprojekt. Konzentrieren wir uns auf Frage 2. Gibt es einen Plan B, falls das Stadion nicht am gewünschten Standort in Bichling gebaut werden darf?
Also das Erste ist, dass wir die strategische Umweltprüfung gestartet haben. Die UVB wird voraussichtlich dann im September, Oktober zu starten sein, wenn wir die SUP, also die strategische Umweltprüfung, positiv abschließen konnten. Ja, Plan B, ich gehe davon aus, dass wir Bichling mit realisieren können.
Also nein. Wenn Plan A funktioniert, braucht man ja keinen Plan B.
Ja, so kann man es auch sagen, aber wer mich kennt, weiß, dass ich nie alle hingehe.
Okay, gut. Also es gibt einen Plan B.
Wir werden Alternativen haben, wenn dies notwendig sein sollte.
Gut, 19.000 Zuschauer, dabei bleibt, soll das Stadion fast.
Um die 16.500 für
erweiterbar auf
länderspieltauglich, okay. Was internationaler Standard ist. Und wenn man das dann runterbricht, dann wird das für nationale Spiele zwischen 18.000 bis 19.000 liegen.
Ja, aber Sie gelten ja jemand, das haben ja auch Ihre Spieler gesagt, der sehr zielstrebig ist, auch immer wieder seine Meinung klar äußert. Ist dieses Stadionprojekt für Sie auch etwas, was unglaublich wichtig ist für den gesamten Club, vielleicht auch für sich persönlich?
Für mich persönlich überhaupt nicht. Es ist existenziell für den Verein, wenn man sieht, was für einen tollen Job die Austria und Rapid hier mit den Stadien mitgemacht haben. Rapid hat den Umsatz de facto verdoppelt von 15 Millionen, wenn sie nicht den Europacup spielen, auf über 30 Millionen Euro durch den Hospitality-Bereich. Extrem viel Deckungsbeitrag hier zu erwirtschaften für Sportbudget, was man dann für die Mannschaft zur Verfügung stellen kann. Bei der Austria ist das natürlich ganz genau ähnlich. Und wenn ich jetzt von der Politik sage, wir haben nicht diese Möglichkeiten in Österreich vom Fernsehgeld oder von bestimmten Förderungen, die es vielleicht in anderen Ländern mitgibt, oder wenn Manchester City wieder von dem Scheich den Geldhahn oder beziehungsweise den Ölhahn aufgedreht bekommt, wenn mittlerweile spielt man ja schon gegen Nationalstaaten, dann werden wir irgendwie die Möglichkeit haben müssen, dass wir ein Stadion mitbauen.
Besten Dank für die Ausführungen. Wollen Sie uns noch kurz sagen, wer jetzt Trainer wird? Ich nehme an, nein, deshalb bedanke ich mich für den Besuch. Alex, danke, dass Sie bei uns waren. Viel Spaß bei der Meisterfeier dann am kommenden Sonntag und herzlichen Dank, Alfred Tater, für deine Beiträge heute. Und bei uns geht es morgen weiter mit Basketball. Live-Sport aus Österreich, Gmunden gegen Oberwart. Die Swans haben den ersten Matchball, können also gegen die Gunners ins Finale der ABL einziehen. Das war Talk und Tore im Namen des gesamten Teams. Noch einen schönen Abend. Wiederschauen.